SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler und wir sprechen in dieser Sendung mit dem Regisseur Dirk Kummer, dessen erster großer filmischer Einsatz vor 30 Jahren stattfand. Da war er einer der zwei Hauptdarsteller von Coming Out, dem ersten DDR-Film über schwules Leben im Osten, der ausgerechnet am Tag des Mauerfalls Premiere hatte. Sein jüngster Film, Zuckersand, wurde mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet und erscheint gerade auch als Buch und Hörbuch. Willkommen, Dirk Kummer.
Hallo.
Wir sind gerade so in den Wochen zwischen dem Tag der Deutschen Einheit und dem Jahrestag des Mauerfalls. Wie geht's Ihnen an so Gedenkterminen? Wie begehen Sie die oder nehmen Sie die wahr?
Es war schon zu 25 Jahren Mauerfall oder 20 Jahre Mauerfall eine Anhäufung von Interviewfragen und auch von jungen Leuten, die einfach wissen wollen, wie das war. Und für mich ist immer erstaunlich, dass so viel Zeit vergangen ist, weil 30 Jahre ist ja wirklich viel. Dadurch, dass der Film wirklich an dem Tag des Mauerfalls Premiere hatte, ist der sozusagen nie aus den Köpfen der Menschen verschwunden. Er erlebt jedes Mal eine große Filmaufführung im Kino, international ist immer ausverkauft. Und bei der letzten Vorführung war es so, dass der Moderator fragte, wer kennt den Film noch nicht? Und ich dachte, da wird niemand aufstehen. Und dann war die Hälfte aber die, die den nicht kannte. Also das heißt, Coming Out wird auch so weitergegeben von einer Generation zur anderen. Das ist schön.
Sprechen wir auch gleich noch drüber, aber wie geht's Ihnen selber? Also durch diese Beschäftigung mit Coming Out hat sich für Sie diese Zeit ja auch lebendig gehalten.
Naja, die Wiedervereinigung und diese 30 Jahre danach haben ja so verschiedene Phasen gehabt. Also wir sind ja jetzt in so einer Phase, wo man nicht so genau weiß, war das alles so toll, ist es mit rechten Dingen zugegangen, wie geht's den Menschen heute? Ich drehe jetzt gerade eine Serie, die spielt in Brandenburg, ich wohne in Brandenburg. Die Frage beschäftigt mich natürlich immer, was hätte man besser machen können, wie erleben das die Menschen im Osten wie im Westen, dadurch, dass ich viel rumreise oder in München oder Hamburg arbeite, ist man natürlich immer konfrontiert mit einer Westsicht und einer Ostsicht und ich fühle mich auch immer ein bisschen wie zwischen den Stühlen, also ich sehe mich zwar immer als Ossi, aber ich habe viel im Westen erlebt und fand immer gut, wenn die Leute sich austauschen und ich hätte es gut gefunden, dass jede Seite mal auf der anderen gelebt hätte.
SWR 2 Tandem mit Dirk Kummer. Der 9. November 1989, da fiel die Berliner Mauer, da wurden die Übergänge in den Westen geöffnet. Wichtiges Datum der deutschen und der Weltgeschichte, aber nicht nur. Es ist auch ein wichtiges Datum der Schwulenbewegung in der DDR. Denn an diesem Abend vor 30 Jahren hatte im Kino International auf der Karl-Marx-Allee der erste große Film über schwules Leben in der Deutschen Demokratischen Republik Premiere, Coming Out von Heiner Caro, der zuvor bei Die Legende von Paul und Paula Regie geführt hatte. Es gab zwei Aufführungen, beide ausverkauft. Und einer der Hauptdarsteller war unser heutiger Studiogast in SWR 2 Tandem, der heute längst selbst Regisseur ist, Dirk Kummer. Wie haben Sie denn diese Gleichzeitigkeit damals erlebt, Herr Kummer, die dem Film ja komplett seinen Moment gestohlen hat? Haben Sie gedacht, Mann, der Mauerfall, das hätte auch drei Wochen später gereicht?
Ja, wir waren komplett mit dieser Premiere beschäftigt. Das war so, die ganze DDR-Kulturprominenz war in dem Kino. Christa Wolf, Tamara Danz, die waren alle zur Premiere gekommen. Es musste eine Doppelpremiere irgendwie organisiert werden, weil die Karten ausverkauft waren und weil nicht klar war, ob der Film überhaupt erscheinen darf. Also es gab so gemunkelt, dass man gesagt hat, Honecker will den noch verbieten. Und Heiner Caro war damals Vizepräsident der Akademie der Künste und hat zu seinem 60. Geburtstag eine interne, halböffentliche Veranstaltung Premiere in der Akademie der Künste organisiert. Das war am 19. September zu seinem Geburtstag. Und da standen schon so viele Leute in der Hermann-Maternstraße an, dass der Film eigentlich total in aller Munde war. Und man konnte dann sozusagen nicht mehr drum hin. Aber die Situation war ja total angespannt. Wenn man jetzt 30 Jahre zurückdenkt, Ende Oktober, Honecker war gerade abgesetzt. Die Leute gingen noch demonstrieren, wurden nach den Kirchgängen von der Stasi verfolgt. Also man wusste überhaupt nicht, wie das endet. Würde dieses DDR-System sich behaupten oder wir? Also die Bürgerbewegung, die ganzen Leute, die auf die Straße gingen, das war nicht klar. Und so gingen wir da in diese Premiere. Ich bekam Besuch von einer Freundin aus West-Berlin. Die sagte am Nachmittag, du, ich musste keinen Begrüßungsgeld mehr zahlen. Normalerweise musste man 15 D-Mark oder sowas. Und irgendwas war komisch an der Mauer. Und das war schon offensichtlich ein bisschen irgendwas im Gange, was wir aber nicht wussten, weil wir haben uns auch nicht dafür interessiert. Wir gingen ins Kino. Ich stand mit Heiner Caro an diesen großen Glasfenstern, kann ich mich noch erinnern. Und irgendwann während der Vorstellung, der Film lief drin, sagt mir, ist aber komisch, so viele Autos auf der Straße. Die Karl-Marx-Allee war voll mit Ostautos um 20, 21 Uhr und das war total ungewöhnlich. Und damals war es ja nicht so, dass jeder ein Handy hatte und wir Nachrichten gehört haben, sondern wir saßen abgeschieden in dem Kino und ahnten von nichts. Und Dagmar Manzel, die weibliche Hauptrolle spielt, kam nach der Theatervorstellung ins Kino, so Ende des Films, und sagte, die Mauer ist weg. Und dann haben wir gesagt, die spinnt, das kann nicht sein. Die kommt von einer Vorstellung, wer weiß, was da ist. Wir haben das nicht geglaubt, aber als wir uns verbeugt haben, war es so, dass ich dachte, ich sah die klatschenden Leute und dachte so, um Gottes Willen, wenn das stimmt. So.
Und der Heiner Karo, mit dem Sie da am Fenster standen, der war ja immer SED-Kritiker, aber er hielt zum System. Wer war er für Sie damals?
Naja, er war natürlich Teil dieser DEFA-Strukturen, die alle in der Partei waren und hat versucht, in den Strukturen Sachen zu verändern. Für mich war es natürlich, es war mein erster Filmregisseur. Ich wollte immer an der Filmhochschule Regie studieren, durfte das nicht wegen meiner politischen Auffassung und weil ich irgendwelche Super-8-Filme gedreht habe, die den Rektoren an der Filmhochschule nicht gefielen. Und dann sah Heiner Karo meinen Schmalfilm und sagte, du fängst bei mir als Regieassistent an. Und so hatte ich einen Job als Regieassistent, wollte immer Regisseur werden und dass ich eine der beiden Hauptrollen spielte, war ja ein totaler Zufall. Also wir machten Castings und suchten Jungs, Schauspielstudenten in dem Alter und Caro castete alle und irgendwann sagt er zu mir, stell du dich mal hin, mach du das mal. Und dann sagt er irgendwie, ja, du hast die Rolle. So. Also für mich war es natürlich nach 3 Jahren Armee, ich bin 3 Jahre zu den Grenztruppen der DDR gegangen, um doch noch an der Filmhochschule studieren zu können. Kam von denen zurück und hatte eigentlich keinen Studienplatz, aber dafür dann diesen wunderbaren Film, mit dem dann sozusagen alles anfing.
Wie viel Mut hat sie das gekostet, diese Rolle dann tatsächlich anzunehmen, also so exponiert einfach? Denn der Paragraph, der Homosexualität unter Strafe stellte, der war ja damals schon abgeschafft in der DDR, im Gegensatz zum 175 im Westen. Aber die gesellschaftlichen Vorurteile und die Aufpasser der Stasi waren ja dadurch nicht einfach weg.
Das hat gar keinen Mut gebraucht. Also ich stand da vor der Kamera, habe diese Rolle gespielt und man hat bei Heiner Karo keine Rolle abgelehnt. Also das war ein Geschenk. Also ich habe da auch nie gefragt, ob ich mich das traue oder nicht. Ich hatte mein Coming-out bis dahin schon, meine Eltern wussten das. Es war nicht besonders lustig, bei der Armee durfte es niemand wissen, aber dadurch, dass ich in Berlin lebte, war das auch für mich nicht eine Frage des Mutes. Da war Berlin auch in den 80er Jahren oder Ostberlin schon relativ weit. Es gab mehr Schwulenkneipen, als es heute gibt. Ja.
Und wenn wir jetzt nochmal auf diese Nacht oder diesen Abend, 9.11.89 kommen, haben Sie da dann beide Aufführungen von Coming Out angeguckt und sind dann den Massen nach Westberlin gefolgt oder wie hat Ihre Premierennacht ausgesehen?
Es war so, dass wir Premierenfeier im Burgfrieden einer Kneipe an der Schönhauser Allee hatten. Da haben wir auch gedreht. Und der Weg vom Kino International zur Schönhauser Allee ist nicht so weit. Ich hatte ein altes Auto, ein Dacia, ein rumänisches Auto und fuhr mit diesem Ding Richtung Schönhauser Allee. Das ist auch in der Nähe von der Bornholmer Brücke. Und da wollten viele natürlich über die Mauer. Und ich fuhr mit dem Auto an der Gaststätte vorbei, wo die Premierenfeier war. Und kam aber links und rechts nicht zum Parken, weil es so verstaut war, weil alle in Westen wollten, dass ich dachte, ich komme nicht zu der Premierenfeier. Es war auch nicht klar, ob man nur ausreisen kann, ob sie alle rauslassen und man dann nicht wieder zurück kann. Also die Information hatten wir noch nicht. Wir dachten einfach, die haben die Mauer aufgemacht und jeder, der will, kann rübergehen. Und das wollte ich gar nicht. Ich dachte, um Gottes Willen, du musst jetzt rüber nach Westberlin, willst aber eigentlich zu deiner Premierenfeier.
Und sind Sie dann zur Premierenfeier noch gekommen?
Ja, also es war dann so, dass die Stimmung war wirklich bedripst. Also man saß so da und ich glaube irgendwie nach 0 Uhr hat sich der erste mal getraut, rüber auf die andere Seite zu gehen, weil der Grenzübergang war nicht weit entfernt. Und der kam dann mit einer Bierbüchse Becks zurück und mit einer Bildzeitung. Und dann war uns zum ersten Mal klar, das stimmt. Auf der Bildzeitung stand dann, Berlin ist wieder Berlin, die Mauer ist weg. Und er hielt diese Zeitung hoch und es war klar, irgendwie man kann rüber und wieder zurück. Und es war aber nicht wirklich ein Moment des Feierns, sondern wirklich ein großer Schock.
Der Regisseur Dirk Kummer ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. In Frankfurt am Main war gerade Buchmesse, da wurde ihr neues Buch Alles nur aus Zuckersand vorgestellt, das wiederum auf ihrem Fernsehfilm Zuckersand basiert, der vor 2 Jahren das erste Mal lief und letztes Jahr einen Grimme-Preis bekam. 2 10-jährige Jungs, die einen Tunnel nach Australien graben wollen und die auseinandergerissen werden, als die Mutter des einen mit ihm in den Westen ausreisen will, was dramatische Konsequenzen hat. Was steckt von ihrer eigenen Kindheit in dem Film?
Das ist auch ein Bild für eine Kindheit in der DDR. Ich habe mich damals rangesetzt und dachte, ich möchte eigentlich eine Familiengeschichte erzählen, eine Geschichte von einem 10-jährigen Jungen, wie der so ein Dasein in der Nähe der Mauer in Brandenburg erlebt. Und mir war zu dem Zeitpunkt auch nicht klar, wie viel an Erinnerung wieder hochkommt, wenn man an einem historischen Stoff ist. Und es gab eigentlich diesen Ort Falkensee, in dem ich auch groß geworden bin. Da habe ich das angesiedelt. Und während des Schreibens, während des Alltags, den man so erzählt in der Familie oder in der Schule des Kindes, kommen sogar Sätze, die man mal erlebt hat und die längst verschüttet waren. Also so ein Satz wie, der ehrt ja Gott mehr als Ernst Thälmann, den hatte ich längst vergessen, aber ich wusste, das hat mal ein Mädchen bei mir in der Klasse gesagt. Und dann stellte sich so raus, dass diese Geschichte für mich immer wichtiger wurde und sich auch vermischte, aber mit Erlebnissen aus Berlin oder mit erzählten Geschichten, mit Freunden, die ausgereist sind. Also es setzte sich so zusammen aus verschiedenen Mosaiksteinen. Und es war ja immer erst als Film konzipiert, dass wir jetzt daraus ein Buch gemacht haben. Ist im Grunde genommen ja die umgekehrte Reihenfolge. Aber die Geschichte, diese zwei 10-jährigen Jungs und ihre Freundschaft war eigentlich der Versuch, die DDR aus Kinderaugen zu erzählen.
Wieso aus Kinderaugen? Also das war da so eine dramaturgische Entscheidung eher. Als
ja, man kann die Beschäftigung mit der DDR oder mit dem Thema Wiedervereinigung hat oft gezeigt, dass man wahnsinnig schnell verurteilt und sagt, ja, der war bei der Stasi und der war nicht bei der Stasi und man hätte doch. Und man, ich meine, als die Mauer aufging, war ich 22. Ich kann ganz schwer beurteilen, ab wann ist jemand sozusagen ein Verräter, ab wann hat jemand Schuld. Die Frage nach Schuld und Unschuld stellt sich ja permanent. Und bei Kindern stellt die sich eben nicht. So, und das ist ein Mittel, was nicht neu ist, aber ich habe das versucht und die Hauptfigur ist natürlich dadurch viel stärker, weil man so einem Kind eher verzeiht, ja.
Und Sie haben jetzt gerade gesagt, eine Familiengeschichte aus der DDR erzählen, aber können Sie es genauer sagen, was Sie zeigen, was Sie erzählen wollten?
Die Widersprüche, also dass man sozusagen innerhalb der Familie, jede Mutter, jeder Vater will natürlich für die Kinder das Beste und dass sie behütet aufwachsen, dass sie ihnen so viel wie möglich mitgegeben wird. Das wollten die Eltern in der DDR auch, aber man ist sofort an die Grenzen gestoßen. Ja, also meine Mutter hat zum Beispiel jahrelang nach Mauerfall immer noch, wenn sie aus der Wohnung kam, geflüstert. So. Und ich glaube, so ein Widerspruch, dass man einfach die Kinder gut aufwachsen sehen will, aber auf der anderen Seite diesem System schon so dient. Obwohl man nicht in einer Partei sein muss, gar nichts. Man macht einfach mit. Und das, glaube ich, ist die Idee gewesen hinter so einer Familiengeschichte. Also auch da zu gucken, was passiert denn schon mit den Nachbarn? Was passiert, wenn man aus dem Fenster guckt? Wem begegnet man? Also dieses System, wem sagt man was? Oder wer weiß was von mir? Und wem kann man was sagen? Das war ja ganz perfide ausgeprägt. Die Kinder wurden ja schon so drauf getrimmt, das darfst du dem nicht sagen oder so, ja.
Das Drehbuch, das Sie für den Film geschrieben haben, bekam schon 2003, habe ich gesehen, den Thomas-Strittmatter-Preis von der Filmförderung Baden-Württemberg. Da hieß es noch Stille Post. Wieso musste diese Geschichte dann fast anderthalb Jahrzehnte auf ihre Umsetzung warten?
Das wollte damals keiner. Man hat damals noch nicht auf DDR-Geschichten vertraut. Das Leben der anderen war noch nicht draußen. Gut, bei Lenin, glaube ich, war schon draußen. Aber es war noch nicht so die Zeit, dass man gesagt hat, oh, DDR-Geschichten interessieren die Leute. Und dann zwei Kinder als Hauptfiguren, dann hieß es immer, na, das ist dann ein Kinderfilm. Ich habe dann gesagt, ja, das ist ein Drama. Ich glaube nicht, dass es Kinder irgendwie verstehen. Und in diesem Spannungsfeld hat sich das dann immer so hin und her geschoben. Der wollte es dann mal produzieren, der nicht. Und es hat ewig gebraucht, ja.
Also Sie erwähnen jetzt gerade das Leben der anderen, der spielt in den 80ern. Die 70er kennen wir aus Goodbye Lenin, genau. Sonnenallee auch, das war ja wirklich so eine Welle. Dürfen wir Zuckersand in diese Schublade stecken oder würden Sie sich da absetzen wollen?
Nee, also ich glaube, was die Filme gemeinsam haben, ist diese End-70er, Anfang-80er Situation, wo es sich in der DDR nochmal verschärfte, wo Biermann ausgewiesen wurde, wo Honecker sozusagen seine Hochzeit hatte. Deswegen siedeln, glaube ich, die meisten Geschichtenerzähler die DDR-Geschichten in der Zeit an. Für mich war es wichtig, eine Geschichte zu erzählen, die keine Komödie ist, trotzdem nicht bierernst. Es gab ja viele DDR-Geschichten, Goodbye Lenin oder Berlin is in Germany, wo die Hauptfiguren gar nicht dabei waren. Bei Goodbye Lenin liegt die im Koma, bei Berlin is in Germany ist er im Knast. Und ich dachte immer, man muss das doch mal erzählen, die sind immer abwesend irgendwie. Es gibt tolle Filme jetzt inzwischen über diese Zeit und was mich immer mehr freut ist, dass das auch nicht aufhört. Also die Leute gucken es auch noch an. Also das ist so, die Beschäftigung mit dieser DDR-Zeit, glaube ich, hat eigentlich erst angefangen.
Ein sehr lustiger Film, bei dem Sie Regie geführt haben, ist Keiner geht verloren von 2010, bei dem eine Ostberlinerin nach Bayern kommt und da prallen dann die Eigenarten und auch die Klischees aufeinander. Da war das Buch jetzt nicht von Ihnen. Lässt Sie das Ost-West-Thema nicht los oder werden Sie einfach gern gefragt, wenn es um solche Stoffe geht?
Na, der Autor, der das geschrieben hat, ist der Co-Autor von Zuckersand, Bert Koss. Und Bert, ehemals Dramaturg vom Stadttheater Cottbus, erzählt auch wahnsinnig gern DDR-Geschichten. Das war aber eigentlich nach Geschlecht weiblich und Charlotte und ihre Männer das erste Mal, dass ich so ein Ost-West-Thema hatte. Also klar. Und dadurch, dass das Coming-out natürlich immer noch so populär ist, werde ich mit diesen Ost-West-Themen natürlich schon verbunden. Ne?
Verstehen sich Ostdeutsche und Westdeutsche heute besser als vor 10 Jahren in Keiner geht verloren? Oder könnte der Film genauso heute spielen?
Der könnte genauso heute spielen. Dadurch, dass die Generationen ja nachwachsen und die Jungen dann wieder ganz andere Erfahrungen mit dem Westen oder Osten machen, ist jetzt auch eine Generation nachgewachsen, die den Osten kaum erlebt hat, sich aber trotzdem als Ossis fühlen. Also ich habe jetzt einen Kameramann, der war 4, als die Mauer aufging, der fühlt sich aber als Ossi, weil seine Mutter so eine starke Ostsozialisierung hat und sich so als Ostfrau fühlt, dass das auf ihn sich übertragen hat. Also der ist durch und durch Ossi, obwohl er die DDR kaum kennt.
Was erleben Sie sonst für Situationen?
Naja, wenn Sie durch Brandenburg fahren oder ich wohne in so einem kleinen Ort bei Potsdam mit einem Westkennzeichen, das ist schon anders, als wenn man da HVL dran stehen hat. Also ich glaube, es ist heute einfacher, dass zwei Männer in einem Haus wohnen, als dass man da ein Baden-Badener Kennzeichen hat. Also so habe ich das erlebt, als ich in mein Haus eingezogen bin, war das so, dass ich gesagt habe, stopp mal, ich bin einer von euch, ich komme hierher. Aber es hatte halt ein Westkennzeichen dran und da muss man erstmal Vorurteile abbauen.
Sie hatten zuvor in Baden-Baden gelebt.
Genau.
Beim SWR auch gearbeitet. Wieso, was haben die dann gesagt?
Naja, die Vorurteile sind halt, glaube ich, immer noch da. Also gerade um Potsdam und Berlin rum sind viele Zugezogene, die Häuser aufgekauft haben, Grundstücke aufgekauft haben, die sozusagen sich andere Lebensräume eröffnet haben. Und umgekehrt ist es aber nie so gewesen, dass jetzt die Oma aus Nauen oder aus Falkenrede mal 2 Monate nach Baden-Württemberg oder nach Bayern gereist ist, um da das Lebensgefühl kennenzulernen. Das war ja nie so, ja. Und insofern fühlen sich da manche überrannt. Ich kann das auch verstehen, ne? Das hat einfach mit Kommunikation zu tun und wie wir wahrscheinlich auch in unseren Geschichten oder in den Medien das Thema immer behandeln.
SWR 2 Tandem mit dem Regisseur Dirk Kummer, der vor 30 Jahren als einer der Hauptdarsteller des Films Coming Out bekannt wurde. Wir sprachen eingangs schon drüber, wie Sie seinerzeit zu dieser Rolle kamen. Lassen Sie uns noch kurz weiter zurückgehen. Ab wann und wie hat Sie überhaupt diese ganze Filmszene interessiert und angezogen? Was waren die ersten Schritte?
Das war, glaube ich, sehr lustig, weil ich wollte eigentlich Schlagersänger werden. Ich habe im Fernsehen immer Kinder gesehen, die traten auf als Pionierchor Omnibus. Und da wollte ich unbedingt hin und wusste auch, dass die in Berlin Proben und Gesangsunterricht kriegen im Haus der jungen Talente. Und fand mich wahnsinnig toll, dass ich das rausfand und dass ich um die Ecke wohnte und fuhr dann mit der U-Bahn zur Klosterstraße und sang dort vor. Und die schüttelten total den Kopf und meinten so, da wäre nicht viel mit Musikalität so. Und sie würden mir total davon abraten, überhaupt zu singen. Und ich war, glaube ich, 11 oder so und ging heulend dann durch dieses Haus der jungen Talente. Und dann suchten sie aber in der 2. Etage im Kindertheater, suchten sie Jungs, weil da nur Mädchen waren. Und die bereiteten gerade ein Thälmann-Programm vor und sagten, ja, ich könnte sofort damit anfangen und sollte irgendwie doch mit als Schauspieler auf die Bühne. Und dann habe ich das gemacht und habe da 2 Jahre später schon meine erste Inszenierung gemacht, die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen. Habe ein Kindertheaterstück inszeniert und es ging dann im Grunde genommen ganz schnell. Ich habe dann so als Kind in einem DDR-Fernsehfilm in einem historischen mitgespielt. Zwar nur eine Mini-Rolle, aber dadurch, dass meine Eltern überhaupt nicht in Kultur und Kunst involviert waren oder so, ich völlig außer Art geschlagen war, war das für mich so. Ich wusste so, ich hatte ein Ziel und habe das verfolgt und für mich war irgendwie klar, das ist meine Richtung. Also Film eher dann als Theater.
Danach ging es aber nach dem Abitur erstmal zum Wehrdienst. Da waren Sie 3 Jahre ausgerechnet bei den Grenztruppen. Wie war denn Ihr Verhältnis zur Grenze überhaupt?
Ja, ich musste Gott sei Dank nicht direkt an die Grenze. Ich war Funker und Sendewart. Ich glaube, das hätte ich nicht verwunden, da 3 Jahre irgendwie direkt an der Grenze. Ich hatte eine super Kaderakte. Meine Schwester war Stewardess bei der Interflug. Die flog immer ins nicht-sozialistische Ausland. Mein Vater war in der Partei und so Jungs wurden dann sofort eingezogen für die Grenztruppen. Und Gott sei Dank war ich so im Hinterland und musste Antennen warten, was aber natürlich 3 Jahre lang trotzdem irgendwie dazu führt, dass man völlig verzweifelt. Als junger Mann zwischen 19 und 22 Jahren sind die besten Jahre. Man kam alle 4, 6 Wochen mal 1, 2 Tage in Urlaub. Ja.
Danach aber ging es an die Ostberliner Akademie der Künste und parallel an die Filmhochschule nach Babelsberg und noch ein bisschen an die Schauspielschule Ernst Busch. Sie müssen entweder einen sehr präzisen Plan gehabt haben oder gar keinen.
Gar keinen. Das war so, die Mauer ging auf und dann war alles möglich plötzlich. Und da war ich Meisterschüler an der Akademie der Künste bei Heiner Karo. Und der sagte dann so, naja, dann guck mal jetzt mal, dann kannst du deinen Studienplan selber zusammenstellen, wenn du nicht weißt, ob du Schauspieler oder Regisseur werden willst. Das war, nach Coming Out war ich mir wirklich nicht sicher, ob ich das gerne machen würde vor der Kamera oder nicht. Und dann habe ich mich so ausprobiert und habe das aber an Schauspielschulen nicht lange ausgehalten. Aber die Erfahrung, die ich als Schauspieler machen konnte, nutzt mir heute wahnsinnig viel. Also bei der Arbeit als Regisseur.
Und
Das war eine wichtige Zeit. Dann ist Heiner Caro Ende der 90er Jahre gestorben. Und da habe ich mich darauf besonnen und dachte, Mensch Dirk, du wolltest mal Regisseur werden, jetzt guckst du einfach, wie das geht. So, aber es war am Anfang war kein Plan da. Wir sind auch mit Coming Out sind wir fast ein Jahr durch die Weltgeschichte gereist. Der ist eingeladen worden auf alle Lesben- und Schwulenfilmfestivals irgendwie, die man sich vorstellen kann. Wir waren 4 Monate in Amerika, in Los Angeles, San Francisco, New York. Ich werde überhaupt nicht vergessen, bin am Christopher Street Day in Los Angeles mit einem goldenen Cadillac gefahren, hatte ein Filmplakat von Coming Out in der Hand und die standen alle an der Straße und riefen immer, we love Germany. So, seitdem bin ich nie wieder auf dem CSD gewesen, weil ich dachte, besser kannst du es nicht mehr haben.
Ja, so viel gefeiert werden haben Sie dann nicht immer erlebt. Also es ist im Moment ja auch richtig viel los. Sie haben dieses Jahr diese Großstadtkomödie Herren abgedreht, die nächstes Jahr rauskommt, um schwarze Einwanderer in Berlin. Dann kommt bald Warten auf den Bus, da reden wir gleich drüber. Aber Sie waren im Laufe der Jahre nicht immer so busy.
Nee, das gab so Wellenbewegungen. Und ich habe in den Jahren, wo ich keine Filme als Regisseur drehen konnte, mich lieber zurückgezogen und habe ganz andere Sachen gemacht, als dass ich meinetwegen eine Soap gedreht habe. Oder ich
zum Beispiel?
Ich habe zum Beispiel ein Jahr lang im Museum Barberini in Potsdam Museumsaufsicht gemacht. Da war Zuckersand sogar schon fertig. Ich hatte einen Film gemacht, da wusste ich, der ist super geworden und ich hatte kein neues Filmangebot. Und saß in Potsdam und dachte, Dirk, du brauchst irgendeinen Job. Und stand dann im Museum Barberini als Aufsicht. Es gab diese allererste große Ausstellung über die Impressionisten, was eine ganz tolle Erfahrung war, da zu stehen. Aber es gab dann auch Kollegen, die mich da sahen in so einer Security-Uniform und sagten, oh, das ist aber, naja, man muss ja gucken, wie man über die Runden kommt. Und ich dachte, Mist, wenn der Film wirklich nicht gut wird, dann versauerst du hier vielleicht wirklich als Rentner im Museum. Aber auf der anderen Seite war das eine tolle Erfahrung, weil ich dachte, ja, dann machst du das jetzt mal ein halbes Jahr und danach bist du wieder beim Film. Man kann das ja irgendwie ganz schwer steuern. Und ob Menschen die Geschichten, die man erzählt, mögen oder nicht, das hängt ja nicht nur vom Ehrgeiz ab, sondern das braucht manchmal irgendwie Zeit und es braucht Lebenserfahrung und auch Glück. Also so, es gab einfach Zeiten, in denen lief es nicht so gut, glaube ich schon. Und das hilft mir aber heute sozusagen, so einen Humor zu behalten und die Sachen auch immer mit einem gewissen Abstand zu sehen. Ja.
Jetzt geht's aber gerade gut. Also Zuckersand war ein Erfolg und ist auch wirklich ein toller Film. Nächstes Frühjahr gibt's im RBB-Fernsehen Warten auf den Bus, so eine kleine Serie, bei der Sie Regie geführt haben. Warten auf den Bus. Der Titel klingt nicht sehr dynamisch. Um was geht's da?
Das hieß sogar mal Warten auf den Bus. Ist eine Serie, eigentlich die erste Serie nach langem, die mal wieder im Dialekt gedreht wird. Also in Bayern oder in Baden-Württemberg gibt's ja Heimatserien, die alle im einheimischen Dialekt gespielt werden. Und das ist eine Geschichte, 2 Männer in Brandenburg, die jahrzehntelang von dieser Bushaltestelle aus immer zur Arbeit gefahren sind, sind seit 15 Jahren arbeitslos und treffen sich immer noch an dieser Bushaltestelle aus Gewohnheit und reden über ihr Leben, reden über Deutschland, reden über kaputte Beziehungen, reden über Brandenburg. Und am Ende jeder Folge kommt Katrin, die neue Busfahrerin, auf der Strecke, auf die sie auch warten. Und es ist eine Miniserie, 8x30 Minuten, mit sehr, sehr authentischen und frechen und wahren Dialogen von Oliver Bukowski, der ist Dramatiker und Hörspielautor und der hat da Bücher geschrieben. Die Schauspieler haben teilweise nach 2 Tagen sofort zugesagt, weil sie gesagt haben, sowas Tolles haben wir lange nicht gelesen.
Was will man erzählen, wenn man von Brandenburg erzählt?
Es hat natürlich viel mit der Wiedervereinigung zu tun, mit einem Stück Deutschland, was so dicht an Berlin dran ist, wo sozusagen Politik gemacht wird und wo die Hauptstadt ist und trotzdem fühlt man sich eine halbe Stunde von Berlin völlig abgehängt und steht da mitten in der Pampas. Wir haben uns eine Bushaltestelle gebaut, die steht neben einem Feld am Ortsausgang, da sind ein paar Windräder und sonst ist da nichts, da fahren wir jeden Morgen hin und stehen dann von 7 bis 19 Uhr da draußen und drehen diese Folgen. Und es ist sehr wahrhaftig, weil man sich so konzentrieren muss. Es gibt kein Firlefanz. Also es kommt ab und zu mal Besuch. Die Mutter taucht mal auf und feiert mit den Jungs Geburtstag an der Bushaltestelle. Oder ein paar Linksradikale oder Rechtsradikale fangen da an, Bambule zu machen. Und man versucht, ein Stück von diesem Deutschland an dieser Bushaltestelle zu erzählen. Und es ist trotzdem viel Bewegung. Also es ist jetzt nicht so, dass nichts passiert. Und es ist natürlich als Bild für was zu sehen. So eine Bushaltestelle hat natürlich auch immer einen Fahrplan, ist ja im Grunde genommen wie so eine Biografie. Es geht darum, wann kommt man weg? Kommt man überhaupt nochmal weg? Wie oft kommt der Bus? Und verpackt in diese alltäglichen Figuren, die so ganz liebevoll erzählt sind, Ronald Zerfeld und Felix Kramer spielen das ganz toll, ist es so, also wir fahren da morgens zur Arbeit und es ist ganz was Besonderes.
Und apropos liebevoll erzählt und rechtsradikale Bambule, wie geht's Ihnen? Das müssen wir natürlich ansprechen, als Brandenburger dann mit 23,5% für die AfD bei der letzten Landtagswahl.
Ja, man fährt dann so durch dieses Land, durch Brandenburg, und mir ging es bei der letzten Wahl auch so. Da, wo ich wohne, waren viele Plakate von der SPD, Linkspartei, CDU. Und ich dachte dann immer so, meine Güte, die von der CDU oder von der SPD hat da eine neue Frisur. Und irgendwie haben diese etablierten Parteien auch nicht verstanden, den Leuten zuzuhören. Es ist irgendwie, dass die AfD so einen Platz einnehmen konnte, hat natürlich damit zu tun, dass wir auch mit der Politik so verdrossen oder dass man nicht mehr zuhört, dass man sich nicht mehr auseinandersetzt, dass man nicht versteht, wo will dieses Land eigentlich hin. Brandenburg ist ein tolles Bundesland und man hat aber, glaube ich, viele Jahre irgendwie nicht gehört, wie es den Leuten da geht, weil vielen geht es wirklich nicht gut. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin 15 Jahre arbeitslos und mein Bruder ist arbeitslos, meine Mutter ist arbeitslos, es gibt keine Ärzte da auf dem Land. Das ist so ein trauriger Anblick. Und wenn man durch diese Orte durchfährt, wo die Leute eigentlich so eine Hoffnung hatten, dass sich mit der Wiedervereinigung viel verändert, dann kommt einem so viel Wut entgegen. Wir erfahren das auch, wenn wir da mit Filmtrucks auf und sagen, wir wollen hier drehen, wir drehen jetzt eine Fernsehserie für den RBB. Na, glauben Sie, wir sind da sofort willkommen. Man ist ja Teil des Establishments. Was ich zum Beispiel, ich habe mir ein Elektroauto gekauft. Ich kriege böse Blicke an der Ampel, weil ich ein Elektroauto fahre, weil manche Leute so denken, na, das ist einer von denen. Man wird so abgestempelt. Ich weiß gar nicht warum, weil die Leute, die sich sozusagen einsetzen für irgendwas Gutes, haben schon per se so ein Geschmäckle. Ja. Das finde ich einen schlimmen Zustand, den man eigentlich immer wieder ansprechen muss und wo man mit Kindern und Jugendlichen, wo man mit allen, was geht, irgendwie immer wieder darüber reden muss.
Kommt das, also auch dieser Zorn und dieser Schub, den dann auch das Radikale dadurch bekommt, in der Serie auch vor?
Ja. Wir haben eine Folge, die heißt Irgendwo dazwischen, da geht's richtig zur Sache. Die haben wir jetzt gerade gedreht, das war die schwerste Folge. Das kommt drin vor, ja.
Gutes Gelingen und danke, dass Sie in der Sendung waren. SWR 2 Tandem mit der Kummer, am Mikrofon war Bernd Lechler, die Redaktion hatte Martina Kögel.